Ihr Lieben, eigentlich habe ich gar nichts hinzuzufügen. Danke Renate, danke Sung. Eigentlich könnte man Amen sagen und genauso weitermachen, der Gegenwart und Stille Gottes. Und ich hoffe, dass ich trotzdem einen kleinen Beitrag leisten kann. Und zwar begab es sich vor einigen Monaten, dass ich in einer Veranstaltung im Bezirk unterwegs war. Und ich stand noch vorne, habe so ein bisschen die Technik vorbereitet. Also ich war als Referentin eingeladen, um einen kleinen Input zu halten. Und wie selten in meinem Leben habe ich etwas sehr Spezielles wahrgenommen, als all die Teilnehmenden hereingekommen sind. Denn es ist ja selten in unserem Leben so, dass sich Gruppen so in Schwarz-Weiß trennen, so in wirklich sehr spezifisch. Und die eine Gruppe, die hereinkam, das waren eher Leute, die sehr niedergeschlagen wirkten, deren Mundwinkel wie so dieser Smiley sehr nach unten gingen, etwas mürrisch unterwegs waren und so diese Augen so einen matten, trüben Blick hatten. Und die ganze Körperhaltung spiegelte so eine gewisse Niedergeschlagenheit. Und dann war da diese andere Gruppe, die hereinkam, die sehr zufrieden wirkte, eine gewisse Barmherzigkeit und Gnade. Und ganz anders als dieser andere Smiley ging der Mundwinkel eher nach oben und sie hatten so einen schönen, weichen und warmen Glanz in den Augen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Personen kennt, aber ihr ganzes Wesen hat so eine gewisse Leichtigkeit und Zufriedenheit ausgestrahlt. Und seitdem geht mir das nicht mehr aus dem Kopf, was diese zwei Gruppen so ausgestrahlt haben, was sie so mit sich herumtrugen. Und seitdem leide ich an sogenannten Frequenzillusionen. Jetzt geht mein Piepser hier nicht. Vielleicht könnt ihr einfach einmal klicken. Genau. Auf jeden Fall, Frequenzillusion ist ein starkes Wort. Das wird auch übersetzt mit dem Bader-Meinhof-Phänomen. Seit dieser Veranstaltung leide ich unter diesem Phänomen. Und bevor das jetzt zu dramatisch klingt oder ihr denkt, oh je, was kriegt man von oder für Traumata in irgendwelchen Bezirksveranstaltungen, ihr alle kennt dieses Phänomen, vielleicht nicht unbedingt unter diesem Titel, unter diesem Namen, aber die meisten von euch werden es auch schon durchlebt haben. Dabei handelt es sich nämlich um sogenannte kognitive Verzerrungen. Das macht das Ganze jetzt nicht zugänglicher, sondern übersetzt heißt es, dass meine Wahrnehmung von der Realität abweicht. Damit bin ich jetzt nicht irgendwie verrückt geworden und müsste dringend irgendwas machen, sondern mein Gehirn richtet im Moment meine Aufmerksamkeit auf das, was ich da erlebt habe. Dass ich jetzt viele Menschen, die ich sehe, ein bisschen spezifisch in diese zwei Gruppen einteile. Menschen, die sehr zufrieden unterwegs sind, Menschen, die eher nicht so zufrieden unterwegs sind im Leben, wenn wir das mal so sagen. Und ihr alle kennt es. Da ist zum Beispiel das Objekt eurer Begierde, das euch jetzt plötzlich überall begegnet. Sprich, ihr wollt zum Beispiel dieses oder jenes Automodell und plötzlich scheinen es alle Menschen zu fahren. Ihr interessiert euch vielleicht für gewisse Turnschuhe, plötzlich hat sie jeder an. Oder ihr überlegt euch, vielleicht will ich den und den Haarschnitt haben und plötzlich hat die ganze Welt diesen einen Haarschnitt. Sprich, euer Fokus ist bei diesem Phänomen auf das gerichtet, was euch gerade interessiert, was ihr vielleicht gerade neu gelernt habt oder was euch gerade irgendwie begegnet hat. Diese Informationen sind für euer Gehirn relevant, ihr nehmt sie wahr, aber in der Realität kommen sie gar nicht häufiger vor als etwas anderes. Sprich, nicht jeder fährt im Moment ein rotes Auto, sondern die kommen statistisch gesehen genauso häufig vor wie weiß oder schwarze Autos. Aber ihr empfindet das in dem Moment so. Und so bin ich jetzt derzeit unterwegs und habe einen speziellen Fokus eben auf diese Leute. Und dabei fallen mir vor allem Leute auf, die ich in die zweite Kategorie stecken würde, nämlich die Leute, die da mit so einer gewissen Zufriedenheit hereinkamen, die irgendwie so eine Gnade sich selbst gegenüber auch ausgedrückt haben. Und in dieser Phase im Moment frage ich mich, wie wird man so eine schöne Person? So eine Person, die so eine innere Schönheit hat, die sie mit ihrem ganzen Wesen ausstrahlt. Und zusammenfassen möchte ich das unter der Frage, wie wird man eine schöne Seele? Vielleicht frage ich mich das, weil ich älter werde und denke, ich werde nicht mit Schnipp von heute auf morgen so eine schöne Person, würde aber gerne irgendwann so eine schöne, gnädige Oma sein, die eine gewisse Weltoffenheit bewahrt hat, mit der junge Menschen auch einfach gerne zusammen sind, weil ich irgendwie vielleicht so eine gewisse Coolness noch ausstrahle. Aber ich werde, glaube ich, nicht einfach so diese ältere Person, sondern ich muss spätestens heute anfangen, um so werden zu können. Und jetzt fällt mir das natürlich noch mehr auf, wenn ich mal wieder nicht so bin. Wenn ich vielleicht eher gestresst durchs Leben laufe, wenn ich irgendwie gereizt reagiere auf das, was mir auch begegnet und einfach nicht diese Person bin. Vielleicht begegnet mir das, weil ich nicht nur älter werde, sondern weil wir in unserer Gesellschaft, glaube ich, viel zu viel Hektik an den Tag legen. Und mir jetzt auffällt, wenn andere Personen auch nicht so sind, ich mir das aber auch für diese Person eben wünschen würde. Daher ist es heute auf gar keinen Fall schon irgendwie eine super ausgefeilte Predigt, sondern ich glaube, der Anfang eines lebenslangen Prozesses. Und wenn ihr damit Erfahrungen habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir dabei helft, denn einige von euch haben ja auch schon ein bisschen mehr Lebenszeit und damit mehr Erfahrung mitgebracht. Und dieser Prozess geht uns, glaube ich, alle an, denn er steht unter diesem ganz großen Thema, Jesus ähnlicher zu werden. Und dazu wurde ein Theologe, Dallas Willard, mal gefragt, wie er Jesus in einem einzigen Wort beschreiben würde. Und Dallas Willard war ein sehr ruhiger Mensch, war ein sehr zurückhaltender Mensch, und wenn man ihm eine Frage gestellt hat, dann hat er sich sehr, sehr viel Zeit genommen, sodass man manchmal scheinbar nicht wusste, hat er die Frage verstanden, muss ich sie nochmal wiederholen? Also man war in seiner Gegenwart, in einer Stille, die man selber kaum ausgehalten hat. Und so hat er sich zurückgelehnt, hat sich diesen Moment Zeit genommen, hat tief durchgeatmet und hat dann gefragt oder gesagt, wie Jesus in einem Wort zu beschreiben wäre. Und er hat gesagt, Jesus war entspannt. Jesus war entspannt. Das ist ein sehr einfaches Wort. In unserer heutigen Zeit ist es vielleicht eine ungewöhnliche Beschreibung. Wir würden Jesus vielleicht mit sehr vielen großen Worten beschreiben, mit sehr vielen großen Konzepten, wie mächtig. Er war allwissend, er war allliebend. All das, was Jesus ist, aber würde uns in den Sinn kommen, dass wir Jesus als entspannt beschreiben? Jesus war also entspannt. Aber ich glaube nicht, dass dieses Entspanntsein von Jesus etwas damit zu tun hatte, was wir heutzutage als dieses Gechilltsein beschreiben würden. Also dieses, boah, lass bloß alles weg von mir, dass meine Entspanntheit nicht in irgendeiner Art und Weise angegriffen wird. Dass wir uns vor allem abschotten, sodass wir ja mit all dem nichts zu tun haben. Denn wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, war Jesus entspannt, aber in all den Lebenssituationen, die wir auch so häufig erleben. Jesus hat viele Dinge erlebt. Die Situationen sind ihm nahegegangen. Er hat geweint darin. Er wurde zornig. Er hat die Last der Welt auf sich gespürt. Jesus war genauso wie wir in Konflikte und Diskussionen verwickelt. Er war herausgefordert und auch vor Entscheidungen gestellt. Doch in all dem war Jesus nie sonderlich gehetzt unterwegs. Er war innerlich nie zerrissen und er war nie getrieben. Sondern Jesus war immer ganz da, wo er in dem Moment war. Immer vollkommen gegenwärtig und bei der Person, die da einfach gerade vor ihm stand. Jesus war gelassen. Er war vollkommen ruhig und entspannt. Und darf ich dich fragen, ob dieses Wort entspannt auch dich beschreiben würde, deinen momentanen Gefühlszustand? Und die ehrliche Antwort bei uns, bei den meisten von uns, wird wahrscheinlich Nein lauten. Und wenn du deinen inneren Gefühlszustand im Moment beschreiben müsstest, welches Wort würde ihn am treffendsten beschreiben? Wird es vielleicht abgelenkt? Vielleicht gehetzt, gestresst, innerlich irgendwie unruhig? Bist du vielleicht im Moment überfordert mit einigem oder sogar auch ängstlich? Vielleicht aber auch was Positives. Vielleicht bist du sehr zufrieden im Moment. was mich sehr freuen würde. Vielleicht bist du dankbar oder vielleicht bist du sogar entspannt. Und in all dem frage ich mich, wie man also eine schöne Seele wird. Eine Seele, die Jesus ähnlich ist. Und der erste Schritt in all dem ist, glaube ich, der, dass wir wieder anfangen müssen und dürfen, unsere Seele überhaupt wieder wahrzunehmen. Denn gerade in unserem Alltag kommt das Wort Seele richtig selten vor. Außer vielleicht in Kirche, heute Morgen haben wir es ja schon häufiger in den Liedern gehört. Aber wo in eurem Alltag würdet ihr sagen, dass euch das Wort der Seele begegnet? Doch vom Biblischen her sind wir eindeutig als Körper, Geist und Seele erschaffen worden. Das steht ganz zu Beginn der Bibel, ganz zu Beginn der Menschheitsgeschichte. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Die Bibel beschreibt uns, dass wir durch den Lebensatem von Gott zu einer lebendigen Seele wurden. Dass sein heiliger Atem uns lebendig macht. Dass er uns wertvoll macht, ohne dass wir bisher irgendetwas geleistet oder erschaffen haben. Er bringt es in uns. Er vollbringt es in uns. Doch wie oft verlieren wir diese Perspektive für unsere eigene Seele, wenn wir im Alltag unterwegs sind oder wenn wir uns vielleicht auch fragen, wie wird man denn eine schöne Seele? Und ich glaube, das ist so die Grundlage, die wir wieder neu setzen müssen und wahrnehmen dürfen, dass Gott uns den Lebensatem gegeben hat und wir damit eine heilige, wunderschöne Seele sind. Gott erweckt die Seele in uns, er macht sie lebendig, heilig und einzigartig. Und wenn er sein Leben in uns hineinlegt, wie wichtig sollte es uns dann sein, dass wir uns um dieses Leben in uns kümmern? Doch das kann eine gewisse Schwierigkeit mit sich bringen, denn wenn ich dich fragen würde, was ist denn die Seele? Wie würdest du jemanden, der dieses Konzept, dieses Wort noch nie gehört hat, wie würdest du dieser Person Seele beschreiben? Häufig ist es so ein diffuses Bild, so ein diffuses Gebilde, das wir wahrscheinlich so in der Herz-Brust-Region lokalisieren würden. Und dabei ist die Seele all das, was in uns ist. Sprich, ich sehe euch heute Morgen hier vor mir und ihr seht mich, wenn die Augen noch funktionieren. Und dabei sehe ich eure Körperstatur, ich sehe eure Haarfarbe. Wenn ich einen Moment in eure Gesichter schaue, sehe ich eure Augenfarbe. Ich kann den Moment einen Moment halten. Und das ist etwas Wunderschönes, das wir auch wieder wahrnehmen dürfen. Was ist denn vor unseren Augen? Nicht nur, wenn wir die ganze Zeit in irgendwelche fröhlichen Handys gucken, sondern ich sehe euch vor mir. Doch kann ich nicht in euch hineingucken. Eure Augen sagen sehr vieles. Man kann fröhliche Augen sehen, man kann traurige Augen sehen. Und das spiegelt im Biblischen immer auch was mit der Seele wider, wie es einem geht. Und die Seele ist genau dieses. Es ist dieses komplexe, große Innenleben in uns, das wir manchmal gar nicht selber verstehen, das aber im Laufe des Lebens geworden ist. Durch Prägungen, durch Herausforderungen, durch Überzeugungen, durch Haltungen, die wir erlernt haben oder die in uns gewachsen sind. Da sind dann Hoffnungen, Freuden, vielleicht aber auch Unsicherheiten und Ängste, mit denen wir durchs Leben gehen. Und all das macht von jedem von uns die Seele zu etwas Einzigartigem. Denn keiner von uns hat genau die gleiche Seele. Und so ist es, dass wir mit dieser großen, reichen und komplexen Innenwelt als Menschen unterwegs sind und für unsere Seelen Verantwortung tragen. Was manchmal aber auch gar nicht so leicht ist. Deshalb geht es, glaube ich, in einem ersten Schritt darum, eben das wieder zu erkennen. Wir sind Seelen. In einem zweiten Schritt aber auch darum, dass wir wieder die Verantwortung für unsere Seelen übernehmen. Und dabei sage ich sehr bewusst, dass wir die eigene Verantwortung für unsere Seelen übernehmen. Denn ja, Gott hat uns zu lebendigen Seelen gemacht. Er ist auch der Versorger unserer Seelen, das lesen wir in der Bibel sehr häufig. Er hat unsere Seele im Blick, er schützt sie, er ist auch dafür gestorben, dass wir als Menschen, als Seelen irgendwann vor ihm sein dürfen und dass unsere Seele vor ihm zur Ruhe kommen darf, aufatmen darf. Aber in genau diesem Punkt, wie auch in vielen anderen Punkten, überlässt Gott uns auch eine gewisse Verantwortung. Und so sind wir eingeladen, einen guten Umgang mit unseren Seelen zu finden. Wir dürfen dabei unsere Seelen vor Gott bringen, um sein Eingreifen bitten, um sein Wirken, um seine Heilung, um seinen Trost. Aber gleichzeitig dürfen wir auch wahrnehmen, was unsere Aufgabe und unsere Rolle darin ist. Und König David hat uns in dem Psalm dazu ein sehr passendes Bild gegeben, wie ich finde. Und dort singt er in Psalm 131, Vers 2, habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt. Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. Und König David sagt hier sehr bewusst, habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt. König David ist ein Mensch, der Gott sehr liebt, der viel Zeit in Gottes Gegenwart verbringt, ihn anbetet. Und dort, da wäre es vielleicht naheliegend, dass er sagen würde, hat Gott meine Seele nicht beruhigt, hat Gott meine Seele nicht beschwichtigt. Und ich glaube, das ist auch ein Teil dessen. Doch gleichzeitig übernimmt er Verantwortung. Und dieses Bild, in dem er spricht, ist das, wo er sich in der Mutterrolle für seine eigene Seele sieht. Seine Seele ist sozusagen wie Kinder, die uns als Menschen anvertraut werden und um die wir uns kümmern müssen, kümmern dürfen. Und alle Eltern unter uns wissen, was das heißt. Kinder brauchen Fürsorge, sie brauchen Pflege, sie brauchen Aufmerksamkeit, sie brauchen viel, viel Zeit und viel Liebe. Und ich glaube, so ist es mit unseren Seelen, dass wir sie als kleine Kinder wahrnehmen dürfen, mit all ihrer Bedürftigkeit, auch mit all ihrer Begrenztheit, und dass wir anerkennen müssen und annehmen dürfen, dass wir sie versorgen müssen. Vor allem gerade dann, wenn wir auch in unserer Zeit immer wieder merken, wie der Pegel steigt, wie unsere Seelen innerlich gestresst sind. Gerade dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir Kinder kontinuierliche Pflege brauchen. Sprich, ich habe einen Neffen, der ist jetzt ungefähr so groß, kann gerade seine Hand gut nehmen. Der braucht kontinuierlich Aufmerksamkeit, sonst wird der wilde Dinge machen. Man muss gucken, dass der Kerl nicht abhaut, dass er genügend isst. Man muss ihn baden. Sprich, er kann sich nicht selbst versorgen. Und ähnlich ist es mit unserer Seele. Ich kann meinem Neffen nicht einmal am Tag eine frische Windel machen und sagen, viel Spaß den Rest des Tages, wir sehen uns in 3 Tagen wieder. Da wird wahrscheinlich schneller das Jugendamt vor der Tür stehen, als ich gucken kann. Und so ist es mit unserer Seele. Wir können nicht einmal die Woche sonntags auftanken, wobei das besser ist als gar nichts, und dann hoffen, dass wir zu diesen schönen Seelen werden. Sondern unsere Seele braucht ähnlich wie kleine Kinder tägliche Aufmerksamkeit, kontinuierliche Aufmerksamkeit. Und wenn wir an diesem Beispiel der kleinen Kinder bleiben, irgendwann im frühkindlichen Alter ist ja mal diese orale Phase, wo sich Kinder einfach fröhlich alles in den Mund stecken. Sei es irgendwie giftig, sei es gefährlich, sei es lecker, sei es irgendwas anderes, alles wird in den Mund gesteckt. Und ähnlich ist unsere Seele. Wenn wir unser Leben mal reflektieren, viele von uns trösten ihre Seele mit irgendwelchen Dingen, die nicht gesund sind, die nicht hilfreich sind. Wie ist es zum Beispiel? Wie oft scrollen wir auf unserem Handy dumm durch die Gegend, ohne dass davon irgendein Nutzen kommt, weil wir uns für einen Moment ablenken wollen? Aber von was wollen wir uns denn ablenken? Was will uns unsere Seele in dem Moment eigentlich sagen? Wie viele von uns schauen sich im Internet irgendwelche Sachen an, die da eigentlich gar nichts zu suchen haben, die nicht für unseren Kopf, unsere Augen, unsere Seele gemacht sind, nur um vielleicht irgendeine schnelle, oberflächliche Befriedigung zu bekommen? Wie ist es tatsächlich mit dieser oralen Befriedigung? Wo essen wir zu viel Zucker, generell zu viel? Wo ist da regelmäßig dieses Gläschen zu viel? Was will unsere Seele uns damit sagen? Und deshalb brauchen wir nicht diese schädlichen Stillungen oder diese oberflächlichen Befriedigungen, sondern ich glaube, es geht in einem dritten Schritt wieder darum, mit unserer Seele ins Gespräch zu kommen, um herauszufinden, was unsere Seele denn tatsächlich braucht. Und das soll jetzt nicht irgendwie abgespaced klingen, dass ich mit meiner Seele ins Gespräch komme, sondern es geht um eine gewisse Selbstwahrnehmung, dass ich selbst wieder einen Zugang zu mir bekomme, um zu hören, was meine Seele denn braucht. Es geht wieder darum wahrzunehmen, wie geht es meiner Seele denn? Was will mir meine Seele sagen? Und wie kann ich sie dauerhaft gut versorgen? Und dabei muss ich immer an einen früheren Pastor von mir denken, der einem zur Begrüßung regelmäßig die Hand gegeben hat. Und hat diese Hand dann einfach schamlos festgehalten. Ich weiß nicht, ob ihr so Leute kennt, die eine Hand einen Moment zu lange festhalten. Und das ist fürs Gegenüber einfach irgendwann unangenehm. Sprich, man dachte immer so, oh, wie komme ich denn jetzt da raus? Hat schon so versucht, die Hand so ein bisschen zurückzuziehen. Und in genau dem Moment hat der einfach knallhart fest dazugegriffen, dir direkt in die Augen geschaut und gefragt, wie geht es deiner Seele? Ich dachte immer so, der Mann guckt mir direkt ins Herz. Wie geht es deiner Seele? Es ist vielleicht eine Frage, die wir uns selber öfter wieder stellen sollten. Wie geht es meiner Seele? Und es ist eine Frage, die uns in abgewandter Form sehr, sehr häufig in den Psalmen vorgestellt wird. Dort wird mit den Seelen gesprochen. Die Psalmisten stellen ihren Seelen Fragen und ermuntern ihre Seelen. Da wird uns zum Beispiel gesagt, unsere Seele wartet auf den Herrn. Oder meine Seele ist tief bestürzt. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Oder was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Was braucht deine Seele? Ich glaube, in vielen Punkten ist es sehr unterschiedlich, was unsere Seelen brauchen, weil sie eben so individuell sind. Und ich glaube, darin liegt eine große Freiheit, herauszufinden, was unsere Seelen denn tatsächlich brauchen. Was erfreut dich? Was macht dich zutiefst lebendig? Ich glaube, in unserem Leben geht es sehr viel darum, dass wir uns tatsächlich auch freuen dürfen. Wenn wir an die Frucht des Geistes denken, ist der zweite Punkt die Freude. Da ist die Liebe, dann ist da die Freude. Und ich glaube, einer der größten Sünden in unserem Leben ist, dass wir uns zu wenig freuen. Dass es ein Gott der Freude ist, der uns Freude schenkt, auch unabhängig von Lebenssituationen. Ich glaube darum, dass es geht, Gott zu genießen und Leben zu gestalten, eben auch in Herausforderungen des Lebens. Denn unsere Seele kann sich freuen, kann leben, auch unabhängig von dem, was uns im Leben begegnet, auf das, was wir gar keinen Einfluss haben, und darin diese schöne Seele zu werden. Sprich, vielleicht findet ihr heraus, was euren Seelen ganz persönlich gut tut. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es darum geht, weil wir von einem einzigen Schöpfer herkommen, dass unsere Seelen eine gewisse Gleichheit haben und es darin gewisse Punkte gibt, die uns allen gleich sind, die uns gut tun würden. Und in unserer Zeit geht es, glaube ich, darum, dass wir konsequent daran arbeiten müssen, nicht mehr unter so einem krassen Stresslevel die ganze Zeit zu sein. Ich übe mich gerade im Digital Detox, sprich, ich will nicht den ganzen Tag erreichbar sein. In manchen Lebensphasen muss man das. Dennoch, wie wäre es, wenn wir nur alle 2 Stunden auf unser Handy gucken und nicht alle 3 Minuten? Auch wenn wir uns das vielleicht nicht eingestehen, aber diese ständige Erreichbarkeit macht etwas mit unserem Stresslevel. Vielleicht geht es darum, wieder in einem Pensum beschäftigt zu sein, für das wir Menschen ausgelegt sind. Und nicht irgendwie dieser Hektik der Zeit zu verfallen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie schwierig das in manchen Lebenssituationen ist. Daher hört es bitte damit, was für euch auch möglich ist. Und sonst geht es, glaube ich, darum, auch wieder eine gute Sabbatroutine zu implementieren, zu leben. ein Tag der Woche, der Gott gewidmet ist, wo wir Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen haben, wo Spiel und Spaß vorkommen, nicht nur bei Kindern, sondern auch bei uns. Ich glaube, Gott ist auch ein Gott, der Spaß hat, wo auch irgendwie ein gewisses Spiel mit verbunden ist. Ich glaube, es geht darum, Essen zu genießen, Zeit mit Menschen zu genießen, die wir vielleicht auch schon als diese schönen Seelen identifizieren. Denn für mich ist es unfassbar motivierend, in der Gegenwart von Menschen zu sein, die solche schönen Seelen sind, weil ich weiß, hey, so kann es einmal werden. Und ich in diesen Momenten schon ein bisschen mehr von dem so bin, wie ich einmal sein möchte. Und es einfach so ein gewisser Vorgeschmack ist. Und in all dem möchte ich uns jetzt genau einen Moment der Stille gönnen. Einen Moment, in dem wir schon sein dürfen. Einen Moment der Stille, in dem wir vielleicht nochmal diese Fragen mitnehmen, die ich uns gestellt habe. Was ist dieses eine Wort, das deinen derzeitigen Gefühlszustand beschreibt? Bring ihn vor Gott, komm mit Gott darüber ins Gespräch. Und dann tatsächlich vielleicht mal aus Körper, Geist und Seele Hand aufs Herz. Wie geht es deiner Seele? Komm darüber mit Gott ins Gespräch. Und wenn das schon relativ klar ist, dann frag Gott, frag deine Seele, hey, was brauchst du? Daher, lasst uns einen kurzen Moment still sein vor Gott, auch schon in Vorbereitung auf das Abendmahl. Ein Abendmahl, an dem wir an den Tisch Jesu kommen, in dem uns Jesus begegnet, in dem er uns dient, in dem wir in seiner Gegenwart sein dürfen. Eine Gegenwart, die entspannt ist, die von Liebe und Freude erfüllt ist und in der unsere Seelen sein dürfen, ihrem Schöpfer begegnen dürfen.